der Vögel auch Gott preisen. Ach. Ja, lass uns beten. Ja, Herr, wir danken dir, dass du zu uns gekommen bist, als Mensch, und hat unser Probleme angenommen, unsere Sünde hast du bezahlt, weil du eben gekommen bist dafür, als unsere Retter, unsere einzige Chance, dich zu erfahren und dich zu frei werden von den Sachen, die uns so einfach binden auf diese Erde. Wir danken dir für was du heute hast für uns und auch, dass du mit uns redest, dass du die Worte, was ich sage und auch was wir hören, dass es auf dich zu ehren ist. Wir danken dir für alles, was du uns gegeben hast. Durch Jesus heute. Amen. Ich habe meine Predigt heute das Lebensexilie aus 5. Mose genannt. Ich bin bei 5. Mose im Lesen für meine Lesungen in der Bibel. Leider nicht so. Ich mache manchmal ganz 5 oder 10 Kapitel auf einmal, aber es ist schon sehr interessant. Ja, und wir können unsere Bibel, wenn wir das haben, oder so öffnen, zu 5. Mose. Ich will euch nicht heute langweilen, so arg. Es gibt verschiedene Sachen, die wir wollen. Da gibt es ein paar Sachen, die ich ansprechen würde, von dieser ersten 6 Kapiteln in 5. Mose. Aber es ist gut, manchmal, wenn wir einen Überblick von einem Buch in der Bibel haben. Ist das nicht wahr? Und ich habe in einem Video einen ganzen Überblick von der 5. Mose. Es dauert nur 8 Minuten und du kriegst das Ganze auf einmal. Wir haben geschafft, das Video zu richtig übertragen jetzt. Ich mache das so hier. Ja, das ist interessant, wie verschiedene Sachen hier angesprochen werden. 5. Moses fängt an, wie ich glaube in Hebräisch in der Kultur sehr oft gemacht wird, es geht zurück und dann springt es wieder vorwärts. 40 Jahre zurück und dann sind wir wieder die 40 Jahre von der Wüste vorne. Und es ist nur in 2 Kapiteln, wie er das geschrieben hat. Okay, gut.
Es ist das 5. Buch der Bibel und das letzte der Tora. Nach dem Auszug aus Ägypten blieb Israel für ein Jahr am Berg Sinai, um mit Gott einen Bund zu schließen. Und dann kam ihre verhängnisvolle Reise durch die Wüste, bei der sich die Exodus-Generation für den Einzug in das Land disqualifizierte, das Abraham versprochen wurde. Das Deuteronomium beginnt damit, dass Mose vor einer neuen Generation steht und ihnen die Tora erklärt. Von hier aus können wir den Aufbau und die Absicht des Buches erkennen. Das Deuteronomium besteht aus einer Reihe von Reden, in denen Mose die nächste Generation Israels dazu aufruft, dem Bund mit ihrem Gott treu zu sein. Im Zentrum des Buches finden wir eine Sammlung an Gesetzen, die die Bedingungen des Bundes zwischen Gott und Israel klar machen. Manche Gebote sind neu, aber viele wiederholen nur die Gesetze, die früher am Berg Sinai gegeben wurden. Daher auch der Name des Buches. Das griechische Wort Deuteronomion bedeutet nämlich das zweite Gesetz. Die Gesetze werden gerahmt von 2 Abschnitten, die Moses Reden enthalten. Beide Abschnitte sind wieder in 2 Teile gegliedert. Schauen wir uns doch mal an, wie das Ganze funktioniert. Als erstes fasst Mose die bisherige Geschichte zusammen und betont, wie rebellisch die vorherige Generation war, im Gegensatz zu Gottes ausdauernder Gnade und Versorgung in der Wüste. Und ja, Gott zog sie dafür zur Rechenschaft, aber er gab seine Bundesverheißung nicht auf. Danach finden wir eine Reihe von sehr leidenschaftlichen Predigten, in denen Mose die neue Generation dazu aufruft, dem Bund treuer zu sein, als ihre Eltern es waren. Er erinnert an die 10 Gebote und dann im Herzstück dieses Abschnitts stehen die berühmten Zeilen, die auch Schema genannt werden. Mose spricht: Höre, Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und ganzer Kraft. Für Juden wurde das ein sehr wichtiges tägliches Gebet. Es fasst alle Themen des Buches zusammen. Das Wort Hören oder Schema auf Hebräisch bedeutet viel mehr als nur zu hören. Es beinhaltet auch, dass man auf das reagiert, was man hört. Auf Deutsch würden wir sagen, gehorchen. Auch das Wort Lieben meint auf Hebräisch mehr als nur ein Gefühl. Es beinhaltet die Entscheidung, sich Gott vollkommen hinzugeben. Deinen Willen, deine Gefühle, deinen Verstand und dein Herz. Israels Gehorsam und Hingabe an Gott sollten einem größeren Ziel dienen. Wenn die Israeliten den Geboten gehorchen, wären sie einzigartig unter den Nationen. Die Gott am Sinai angekündigt hatte, sollten sie ein Königreich von Priestern werden. Und Mose erklärt nun wie: Indem sie die Gebote befolgen, zeigt Israel der ganzen Welt die Weisheit und Gerechtigkeit Gottes. Der andere Hauptgedanke des Schemas ist der Aufruf zum Gehorsam und zur Hingabe an Gott allein. Wörtlich steht im Hebräischen: Der Herr ist eins. Der Punkt ist, der Herr ist der einzige Gott Israels, den Israel verehren und dem sie gehorchen sollen. Israel steht kurz davor, ins Land Kanaan einzuziehen. Die Völker dort beten Götzen an, die für verschiedene Aspekte der Schöpfung stehen. Die Sonne, das Wetter oder Sex und Krieg. Aus Moses Sicht verliert es Menschen und zerstört die Gesellschaft, wenn sie diese Götzen anbeten. Aber Israels Gott anzubeten, den Schöpfer und Erlöser, führt zu echtem Leben und Segen. Und nun kommen wir zu den vielen Geboten in der Mitte des Buches, die grob nach Themen geordnet sind. Am Anfang geht es darum, wie Israel seinen Gott anbeten soll. Sie sollen einen zentralen Tempel haben, in dem der eine Gott verehrt wird. Außerdem sollte er dadurch angebetet werden, dass Israel sich um die Armen kümmert. Ein Beispiel: Alle Israeliten sollen ein Zehntel ihres Jahreseinkommens an den Tempel spenden. Außerdem sollen sie alle 3 Jahre ein weiteres Zehntel an die Armen abgeben. Es sind diese Gebote, die Israel im Vergleich zu seinen Nachbarn zum Vorreiter beim Thema Gerechtigkeit macht. Und all das hängt mit der Verehrung Gottes zusammen. Der nächste Abschnitt beschreibt die Charaktereigenschaften der Leiter Israels, also der ältesten Priester und Könige. Alle sind der Autorität der Bundesgesetze unterstellt. Und Gott setzt die Gesetze durch, indem er Propheten sendet, um die Leiter zur Rechenschaft zu ziehen. Im Gegensatz zu Israels Nachbarn, bei denen die Könige einen göttlichen Status hatten und über dem Gesetz standen, waren Israels Anführer den Geboten und den Propheten untergeordnet. Danach folgt ein großer Abschnitt über Israels Zivilrecht, also Gebote über Ehe und Familie, Geschäftliches und auch über soziale Gerechtigkeit, also über das Rechtssystem, das Witwen, Waisen und Migranten schützen sollte. Das wird dann von weiteren Geboten zur Anbetung abgeschlossen. Jetzt noch ein paar Tipps zum Lesen all dieser Gesetze. Erstens, vergiss nicht, es sind die Vertragsbedingungen des Sinai-Bundes für das antike Volk Israel, das in einer Kultur gelebt hat, die sich sehr von deiner Kultur unterscheidet. Zweitens, es ist deshalb nicht sehr hilfreich, sie mit modernen Gesetzen einer völlig anderen Kultur zu vergleichen. Vielmehr waren sie dazu gedacht, um Israel von den anderen Nationen abzuheben. Wir sollten sie eher mit den Geboten von Israels Nachbarn, wie Assyrien oder Babylon, vergleichen. Wenn du das tust, ergeben die harten oder bizarren Regeln plötzlich viel mehr Sinn. Du wirst sehen, dass Gott Israel zu einem bis dahin völlig unbekannten Maß an Gerechtigkeit herausfordert. Versuch also zu erkennen, welche Prinzipien der Weisheit oder Gerechtigkeit hinter einem Gesetz stehen, und du wirst einige tiefgreifende Dinge entdecken. Und hier ist eine Zusatzaufgabe. Lies nach, wie der Apostel Paulus genau das in 1. Korintherbrief Kapitel 9, Vers 9 macht. Er zitiert dort ein Gesetz aus Deuteronomium Kapitel 25, Vers 4. Das ist wirklich interessant. Zurück zu Mose. Nach den Geboten fordert er Israel schließlich dazu heraus, auf ihren Gott zu hören und ihn zu lieben. Zuerst gibt er eine Warnung, dann das Ultimatum. Wenn Israel auf Gott hört und ihm gehorcht, wird alles super laufen. Göttlicher Segen ohne Ende. Aber wenn sie nicht gehorchen und rebellieren, Hungersnöte, Plagen, Verwüstung und schließlich ab ins Exil. Und dann fordert Mose eine Entscheidung. Er sagt: Ich habe euch heute Segen und Fluch, Leben und Tod vor Augen gestellt. Wählt das Leben, indem ihr den Herrn, euren Gott, liebt und ihm gehorcht. Doch dann sagt Mose Folgendes: Ich weiß, dass ihr nach meinem Tod rebellieren und euch von Gott abwenden werdet und im Exil. schließlich Jahrzehnte mit diesem Volk verbracht und es wird klar, dass seine Erwartungen nicht sehr hoch sind. Aber noch ist nicht alles verloren. Mose sagt, wenn Israel eines Tages im Exil sitzt, können sie jederzeit zurück zu Gott umkehren. Und Gott wird, er sagt es mit diesen Worten, dein Herz beschneiden, damit du ihn mit Herz und Seele liebst und lebst. Dieses anschauliche Bild zeigt uns, dass mit Israels Herzen etwas grundlegend falsch läuft. Es ist stur und hart. Und genau das ist das Problem mit den Herzen aller Menschen. Das alles geht auf die Rebellion im Garten zurück. Die Menschen wollten die Unabhängigkeit von Gott. Sie wollten selbst definieren, was gut und böse ist und haben damit Gottes gute Welt ruiniert. Doch Mose sagt, eines Tages wird Gott die Herzen seines Volkes verändern, damit sie wirklich auf ihn hören und ihn von Herzen lieben können und zurück zu wahrem Leben geführt werden. Dieses Versprechen wird später von den biblischen Propheten Jeremia und Hesekiel aufgegriffen. Die Hoffnung auf ein neues Herz. Mose beendet seine Rede mit einem Gedicht der Warnung und des Segens. Dann besteigt er einen Berg und stirbt. Damit kommen wir langsam zum Ende der Tora. Alle Hauptkonflikte der biblischen Geschichte sind schon vorhanden, aber noch vollkommen ungelöst. Wann wird der Nachkomme der Frau kommen, um das Böse zu besiegen? Oder wie wird Gott die ganze Welt retten und alle Nationen durch diese Familie segnen? Wie kann Gottes Heiligkeit in Einklang mit einem Volk gebracht werden, das ständig rebelliert? Und wie wird Gott die Herzen seines Volkes verändern? Um das herauszufinden, muss man weiterlesen. Aber das war es jetzt erst einmal zum Buch Deuteronomium. Wir glauben, das ist ein roter Faden durch die...
Okay, danke. Ja, das ist schön, ne? So kompakt und verstehst dann etliche mehr. Aber Hören und Gehorsam, das sind die zwei Sachen, was da immer wieder genannt wird. Interessant. Okay, ich habe Punkte ausgewählt hier. Steht, mein erster Punkt ist hören und nicht mühren. Mühren. Ist das richtig jetzt? Ja? Ist besser? Okay. Mühren. Ich meine, ich mühre manchmal, oder? Machen wir das nicht alle da, ab und zu. Bevor das Volk Gottes durch das schriftliche Wüste 40 Jahre durchzogen haben, lesen wir von der Erzählung Mose 40 Jahre später. So, diese Zeit ist dann schwierig. In dieser ersten zwei Kapitel muss man ganz genau lesen, wo wir sind jetzt. Steht hier in 20, Vers 20. Dann brachen wir auf und zogen von Sinai durch die große schreckliche Wüste, die ihr selbst gesehen habt, den ganzen Weg bis ins Bergland der Amoriter, so wie der Herr, unser Gott, es uns befohlen hatte. Als wir in Kadesh Barnea ankamen, sagte ich zu euch, nun seid ihr bis zu Bergland der Amoriter gekommen, das der Herr, unser Gott, uns gibt. Moses spricht hier, ne? Moses schreibt und spricht. Schaut euch um, der Herr, euer Gott, hat es euch ausgeliefert. Geht und nehmt es in Besitz, wie es der Herr, der Gott, eure Vorfahren gesagt hat. Habt keine Angst und seid nicht mutlos. So, dann haben die Israeliten Mose gebeten, eine Kundschafttruppe ins neue Land zu schicken. Und diese Truppe ist bis zu Tal der Trauben, übersetzt dieser hebräische Wort. Schön, ne, wenn man geht zum Tal der Trauben. Wenn die da gekommen sind und dann zurückgekommen sind mit den Früchten des Landes, die haben teilweise gesagt, das Land, das der Herr, unser Gott, uns geben will, ist ein gutes Land. Die haben schöne, große Früchte da. Alles gut, aber was kam mit dem nächsten Atemzug? Der nächste Vers. Ihr habt in euren Zelten gemurrt und gejammert. Weil der Herr uns hasst, hat er uns aus Ägypten hierher geführt, damit wir von den Amoriten vernichtet werden. Warum haben die das gesagt? Weil 10 von 12 Kundschafter gesagt haben, wir haben ein großes und mächtigeres Volk, als wir es sind, gesehen. Und riesige Städte, deren Mauern bis in den Himmel reichen. Und sogar Riesen, die Anakita, haben die Riesengeisen. Ne? Die Städte sind außerirdisch, riesig, unbezwingbar, würden wir heute sagen. Die Leute sind mindestens so groß wie Arnold Schwarzenegger. Ja. Mindestens. Gefährlich, hat noch dazu. Aber dann gehe ich kurz in das Gegenwart, jetzt. So, alles ist wirklich schön, nachdem wir unser Leben Gott gegeben haben, wenn wir Christen sind. Das Land ist ein gutes Land. Aber wenn die Schwierigkeiten kommen, fangen wir an zu murren. Es ist sowieso nicht einfach, gell? In unserer Zeit lachen viele über unseren Glauben an einen noch nicht sichtbaren Gott. Die meisten Menschen glauben das gar nicht. Sogar viele Theologen wollen uns eine Version der Bibel ohne Wunder, ohne Sühneopfer Jesus überzeugen. Leider in unserer Zeit. Viele sagen, diese Worte sind nur ein Bild oder eine unwahre Geschichte ohne Realität, die uns nur zur Ermutigung da sind. Leider. Murren über diesen Zustand, was wir jetzt finden, mag ich auch gerne. Ne? Für jemand anders, die Riesen schauen anders aus. Wir denken vielleicht, wir haben so viele riesige Probleme oder Sünde, die wir nicht bewältigen können, schon bei uns. Wir denken, wir können nicht in den Frieden Gottes leben, denn es gibt übermächtige Riesen in unser Leben. Manche von uns denken das. Wir kommen sogar auf die Idee, der Herr muss mich hassen, weil 10 verschiedene Leute uns schon gesagt haben, wie groß die Riesen da draußen sind oder sogar bei mir sind. Manchmal neigen wir sogar zum Aufgeben. Aber es gibt Hoffnung. Doch, bitte wartet, bis ich durch bin, am Ende komme, dann kann ich mehr sagen dazu. Okay, der erste war hören, nicht mühen. Steht da im ersten Kapitel. Und der nächste Teil, nicht eilen in Vermessenheit. Dieses Wort habe ich neu gelernt in meinem Deutschschatz. Ja. Wir sollen uns nicht eilen in Vermessenheit. Wir machen das manchmal. In Kapitel 1, 41 steht, nach dem Verweigern ins verheißene Land zu gehen, da bekannte ihr, wir haben gegen den Herrn gesündigt. Wir wollen in das Land ziehen und darum kämpfen, so wie der Herr, unser Gott, es uns befohlen hat. Und jeder Mann nahm seine Waffe und auf einmal wart ihr der Meinung, ihr könntet das Bergland problemlos erobern. Doch, der Herr sprach zu mir, verbiete ihnen hinauszusehen und anzugreifen, denn ich werde nicht mit ihnen sein. Wenn sie es doch tun, werden sie von ihren Feinden geschlagen werden. Mit diesen Worten habe ich euch gewarnt, doch ihr wolltet nicht auf mich hören. Stattdessen habt ihr auf den Befehl des Herrn widersetzt und wart so vermessen, trotzdem ins Bergland zu ziehen. So, schlechte Beispiel. Ja, wir wollen uns Schlechtes wieder gut machen. Und was tun wir manchmal? Wir eilen uns, unsere eigenen Gedanken alles schnell und richtig zu machen. Manche von uns machen das besser wie andere. Aber es ist immer noch in Vermessenheit. In 2. Timotheus 1,7 steht, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Auch in Römer 12,3, im Auftrag Gottes warne ich jeden von euch, seid ehrlich in eurem Urteil über euch selbst und messt euch daran, wie viel Glauben Gott euch geschenkt hat. Interessant. Besonnenheit. Wir denken drüber. Ein paar Gedanken da. Okay, wir sollen nicht eilen in Vermessenheit und auch in diesem Abschnitt. Gott hält zu seinen Kindern, egal ob er vermessen war oder was weiß ich alles. In der 2. Kapitel Mose lesen wir, der Herr, euer Gott, hat alles, was ihr getan habt, gesegnet. Er hat sich bei jedem eurer Schritte durch die große Wüste um euch gekümmert. In diesen 40 Jahren war der Herr, euer Gott, mit euch und es hat euch an nichts gefehlt. Ja, die Kinder Israels müssten gestraft werden, weil sie gesündigt haben. Und trotzdem hat er bei jedem Schritt Israel nicht verlassen. Er hat denen mit einer Feuersäule geleitet, zum Beispiel. Er hat für ihr Essen gesorgt mit Manna. Jeden Tag der gleiche ist nicht einfach, aber das hat er gemacht. Er hat Wasser in Genügen gegeben in der Wüste und hier finden wir aber einen Vergleich mit uns. Obwohl wir gegen sein Wort gehandelt haben und ihm nicht geglaubt haben, bleibt er bei uns nicht. Stimmt, oder? Er leidet uns. Er schenkt uns genug. Und warum? Weil wir seine Kinder sind. Er gibt uns nicht auf, egal wo wir uns befinden. In 2. Petrus 3,10 steht, deshalb, liebe Freunde, bemüht euch zu zeigen, dass Gott euch berufen und erwählt hat. Wenn ihr das tut, werdet ihr niemals stolpern oder von Gott abfallen. Und Gott wird die Tore des Himmels weit öffnen und euch in das ewige Reich von Jesus Christus, unserem Herrn und Retter, eintreten lassen. Ist es möglich, von Gott abzufallen? Ja, ich denke schon, leider. Manche, zumindest, es hat den Anschein, dass die Kinder Gottes waren am Anfang. Aber etwas ist dazwischen gekommen. In Hebräer 12,25 steht, weiß Gott nicht zurück, der zu euch redet. Die Israeliten entkamen der Strafe nicht, als sie sich weigerten, auf Mose zu hören, der ihnen Gottes Wort weitersagte. Das ist alles, was er gemacht hat. Wie viele schlimmer wird es uns ergehen, wenn wir den ablehnen, der von Himmel zu uns spricht? Ja, es ist schlimmer dann, wenn wir nicht zuhören. Und manche Israeliten müssten damals sterben dafür, dass die in verschiedenen Art und Weise. Das war mit der Schlange einmal und so weiter. So zeigen wir unsere Berufung zu Jesus durch unser Gehorsam. Achte aufeinander, steht es in hier Hebräer 12, damit niemand die Gnade Gottes versäumt. Seht zu, dass keine bittere Wurzel unter euch Fuß fassen kann, denn sonst wird sie euch zur Last werden und viele durch ihr Gift verderben. Sorgt dafür, dass niemand wie Esau ein unzüchtiges oder gottloses Leben führt. Er verkaufte sein Geburtsrecht als Ältester für eine einzige Mahlzeit. Es ist sehr anziehend manchmal, was anderes zu machen, nicht Jesus nachzufolgen. Sehr anziehend. Es ist ganz einfach. Ja, aber da gibt Jesus in unser Leben und der hat uns Sicherheit zugesprochen aus seiner eigenen Schafen. Meine Schafe hören und auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Also folgen mir, das ist wieder Gehorsam. Ich schenke ihnen das ewige Leben und sie werden niemals umkommen. Niemand wird sie mir entreißen können. Denn mein Vater hat sie mir gegeben und er ist mächtiger als alles andere und niemand kann sie aus der Hand des Vaters reißen. Der Vater und ich sind eins. Das ist ein Versprechen. Auch wenn es mir was Doofes gemacht hat oder nicht Gott gehorcht hat, da ist ein Zuspruch für uns. Unser neues Leben kommt von Gott, wie in Johannes 1. Sie würden dies weder durch ihre Abstammung noch durch menschliches Bemühen oder Absicht, sondern dieses neues Leben kommt von Gott. Es kommt von Gott und nicht von uns. So unser Gehorsam zeigt, dass wir Jesus wirklich gehören. Aber das Leben, es kommt von Gott, nicht was wir verdient haben. Okay, das war das Zweite. Okay, ich habe jetzt höre nicht murren, nicht eilen in Vermessenheit. Gott hält zu seinen Kindern. Und dann kommen wir zu den nächsten Bemerkungen von diesen ersten 6 Kapiteln. Der ganze Ratschluss Gottes sollen wir folgen. Und wir sollen das auch wissen. 5. Mose 4,2 steht, fügt dem Gesetz, das ich euch gebe, nichts hinzu und lasst nichts davon weg, damit ihr den Geboten des Herrn, eures Gottes, gehorcht, die ich euch verkünde. Ja, manchmal ist es einfach ein bisschen mehr zu sagen, wie Gott gesagt hat, oder ein bisschen weniger. Und da gibt es viele Beispiele. Ich habe gehört neulich, es hat mich erinnert, gestern habe ich mit jemand gesprochen. In den 70er Jahren haben wir eine große Konferenz in den USA, ein ganzer so wie Hockey-Stein, aber es war anders, war ganz voll mit Leuten, mit Christen, und der hat gesagt, und jeder hat ihm quasi geglaubt, dass Musik, das ist mit Trommeln und so, das ist eigentlich von der Teufel war so ungefähr. Das ist ein bisschen komplizierter wie das. Und das steht nicht da in der Bibel. Sorry, es steht nicht da. Es steht Symbolen. In Psalmen steht alle, jede Menge Sachen, die ganz normal sind heute in unserer Musik auch. Die Trommeln, die sind laute Klänge und auch die Tanzen, die wirklich normal war für die Juden damals. Tanzen mit Freude. Und da steht in der Bibel nichts mit, was dieser Mann gesagt hat damals. Und dann habe ich in mein interkulturelles Studium wir haben darüber gesprochen. Das war 10 Jahre später. Und natürlich, jemand will was Gutes tun mit seinen Leuten, aber dass es so gesagt wird, dass die Trommel ein Schlagzeug ist, kann nicht Gott ehren, ist total nicht in der Bibel, sondern andersrum. Und in Afrika sowieso, wir waren in einer kleinen Gemeinde, eine ganz kleine Gemeinde, das erste Jahr, das wir besucht haben, und die haben mindestens 5 Schlagzeuge. Bei denen ist es wichtig, sehr wichtig. Interessant, ne? Und die haben Gott die Ehre gegeben mit 5 Lieden, das war sehr, sehr schön. Ja. Okay, aber manchmal wir addieren was zum Gottes Wort, der nicht da ist. Und da sollen wir nicht irgendwie was rauskriegen, was wir wünschen, sondern wirklich das lesen und tun, was da ist. Das reicht. Gehorsam in unser Leben reicht, was wir lesen da, mehr oder weniger nicht. Okay, 5. Mose 4,9 steht, nehmt euch jedoch in Acht. Vergesst niemals, was der Herr für euch getan hat. An diese Dinge sollt ihr euch erinnern, solange ihr lebt, und ihr sollt eure Kinder und Enkel davon erzählen. Heutzutage, deswegen, wir nehmen das Brot und Wein. Wir erinnern uns an, was er für uns gemacht hat. Damals müssen sie das Gesetz durcherzählen und mit den Kindern das durchsprechen. Und das ist jedes Mal, wenn die aufgestanden sind oder so, hat Gott gesagt, es wäre gut, wenn du das wieder sagst zu deinen Kindern. Ja, so, das Wort Gottes ist aber nicht nur eine Lektüre, die wir studieren sollten und so weiter. In Johannes 5, ich lese ein ganzes Stück von Johannes 5, dass wir das verstehen, was Jesus gemeint hat. Aber auch der Vater selbst hat für mich Zeugnis abgelegt. Ihr habt seine Stimme nie gehört. Ihr habt ihn nie von Angesicht zu Angesicht gesehen. Und ihr tragt seine Botschaft nicht in eurem Herzen, weil ihr mir, Jesus, dem, der er gesandt hat, nicht glaubt. Ihr forscht in der Schrift, weil ihr glaubt, dass sie euch das ewige Leben geben kann. Und gerade sie verweist auf mich. Dennoch verweigert ihr euch, zu mir zu kommen, damit ich euch das ewige Leben schenken kann. Eure Zustimmung oder Ablehnung kümmert mich nicht, weil ich weiß, dass ihr Gottes Liebe nicht in euch habt. Ich bin im Namen meines Vaters gekommen, aber ihr wollt mich nicht akzeptieren, obwohl ihr andere, die nur in ihrem eigenen Namen auftreten, bereitwillig akzeptieren werdet. Kein Wunder, dass ihr nicht glauben könnt, denn ihr seid stets bereit, euch gegenseitig zu ehren. Die Ehre aber, die nur von Gott kommen kann, bedeutet euch nichts. Meint nicht, dass ich es bin, der euch den Bankvater anklagen wird. Mose wird euch anklagen. Ja, Mose, und auf den ihr eure Hoffnung gesetzt habt. Wenn ihr Mose geglaubt hättet, dann hättet ihr mir geglaubt. Denn er hat über mich geschrieben, und wenn ihr schon nicht glaubt, was er aufgeschrieben hat, wie werdet ihr da glauben, was ich sage? Ja, wir lesen hier in 5. Mose genau das. Was meint Mose da? Und in diesem Rede, was Jesus gesagt hat, er hat das gemeint, dass wir kommen sollen in eine Beziehung mit allmächtigen Gott und nicht nur eine Lektüre oder eine neue Klasse aufmachen oder so. Wir müssen seine Stimme hören, die wir angefangen haben. Hören statt murren, wir hören Jesu Stimme. Der nächste Punkt, das ich machen wollte: andere Götter sollte man nie anschaffen. Denkt nicht, dass es die Götter von damals für uns heute. In Vers 16, Kapitel 2 von 5. Mose: Passt deshalb auf, dass ihr nichts Böses tut, indem ihr euch irgendein Gott zum Bild anfertigt. Ganz gleich, ob in Gestalt eines Mannes oder einer Frau, in Gestalt eines Tieres, das auf der Erde lebt, oder eines Vogels, der im Himmel kreist, in Gestalt eines kriechenden Tieres oder eines Fisches, der im Wasser schwimmt. Und wenn ihr zum Himmel blickt und die Sonne, den Mond und die Sterne seht, all die Himmelskörper, dann lasst euch nicht dazu verleiten, bis sie zu anbeten. Der Herr, eure Gott, hat sie für alle Vögel auf Erden geschaffen. Der hat es für uns auch geschaffen. Aber nicht anzubeten. So in Mose 2,20, wir lesen die 10 Gebote. In diesem Abschnitt, was ist das erste Gebot? Weiß jemand? Was ist das erste Gebot in der ersten 10 Gebote? Okay, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Sehr interessant. Keine Götter. Now, was ist ein Götze in unserer Kultur? Jetzt her. Es ist einfach so, wenn wir schätzen etwas mehr als Gott. Wenn wir etwas anderen schätzen mehr wie Gott, was haben wir gemacht? Wir haben zwei Sachen gemacht. Das habe ich genommen von einem Prediger. Erstmals, wir haben Gottes Wahrheit unterdrückt. Die Wahrheit, jetzt ist Gott nicht mehr wer er ist. Wir haben die Wahrheit unterdrückt und den Charakter Gottes hinterfragt. Das haben wir gemacht. Wenn wir etwas anderes mehr wichtig finden, hier auf dieser Erde, der mehr wichtig ist, wir machen die zwei Sachen. Wir unterdrücken Gottes Wahrheit und den Charakter Gottes hinterfragen. Das sind die zwei Sachen. Aber Götzen sind meistens gute Gaben, die wir über das Werk Gottes in unserem Leben stellen. Das ist alles. Die sind gute Gaben. Wir haben eine Familie, eine schöne Familie, oder wir haben so viele Sachen, die uns aus Gott machen können, statt Gott. Und dann denken wir, wenn Gott mich wirklich liebt, würde er nie diese Beziehung in Frage stellen. Wie kann Gott es wagen, meinen Schatz in Frage zu stellen? Wir sind in einer Beziehung zum Beispiel mit jemand. Und wir denken, das ist mehr wichtig wie Gott selber eigentlich. Und wir sagen, Gott, wie kannst du meine Beziehung in Frage stellen, wenn ich in dieser schönen Beziehung bin, wie kannst du das machen? Und wie kannst du diese Schatz in mir in Frage stellen? Es könnte sein, dass ich mehr Wert auf was andere denken über mir, wie Gott denkt über mich. Wir können unsere Familie über Gott stellen, wir können unsere Arbeit wichtiger finden, wir können unsere verschiedene Sachen ein. Es gibt aber grundlegende Sachen, wo wir geneigt dazu sind. Ich glaube, dass wir geneigt, andere Götter zu haben. Zum Beispiel, wenn du ein Control Freak bist, es kann sein, dass du verärgert bist, wenn etwas nicht richtig läuft. Und du hast in diesem Fall Gott nicht als Gott gesehen, dass er das alles in Kontrolle hat, sondern du möchtest selber das durchsehen, wie du das gedacht hast, das Control Freak. Oder du bist, du findest, dass du musst immer schön auskommen mit jedem, dass du eine gute Beziehung hast. Mit jeder zum Beispiel. Das ist wirklich deine höchste Priorität. Aber dann, was ist, wenn etwas die Wahrheit gesagt werden müssten? Sagen wir das? Also ich bin mehr geneigt in diese Richtung selber. Muss aufpassen. Ist Gott wirklich Gott dann in meinem Leben oder habe ich das nur für mich gemacht? Interessant. So, diese grundlegenden Sachen, die in uns wirkt und wie wir aufgezogen sind oder wie wir in der Natur sind, wie Gott uns gemacht hat, muss man auch sehen, dass Gott ist Gott und nicht meine Wünsche. Das, so funktioniert es, glaube ich, mehr oder weniger bei uns in unserer Kultur heutzutage. Wer ist mein Gott? Ist es ja, was ist wichtiger? Gott, was Gott sagt oder was ich denke? Ich glaube, für die liberale Theologen ist es wichtiger, dass man sagt, ich möchte, dass Gott liebt alle und dass, wenn er es versagt, dass Gott denen sowieso lieb hat und dass er vergibt sowieso und so, aber die haben nicht gelesen, was hier steht, dass er wirklich Grenzen hat. Gott hat auch Grenzen in seiner Liebe. Genau wie wir unsere Kinder die Grenzen setzen müssen. Sonst lernen die das nicht. Sonst, die müssen das haben. Und eben, wir wissen, was das ist eigentlich, aber heutzutage werden das übergangen und die Leute sagen einfach, dass Gottes Liebe ist wichtiger und das andere dürfen wir nicht machen. Und das ist wirklich stark in den USA jetzt. Wow, das ist wirklich stark. So, da müssen wir aufpassen, wenn wir Gott nachfolgen wollen, dass wir nicht nachfolgen, was wir wünschen, sondern was Gott in uns macht. Was er sagt eigentlich, was er gesagt hat. Und das meiste, was er gesagt hat, ist das meiste, was wir befolgen müssen. Es kommt nicht auf einmal vom Himmel herab und der Herr sagt, das musst du machen, das musst du machen. Das ist meistens nicht. Wir folgen Gottes Wort. Und wenn wir das machen, das ist meistens genug, denke ich. Okay, das war der nächste und der letzte Punkt, den ich machen möchte. Wir haben das gesehen hier in der Überblick von Deuteronomy. Sag mal auf Englisch. Wir sagen nicht 5. Mose, in unserer Bibel steht Deuteronomy, das zweite Gesetz. Und es ist ein bisschen anders zwischen den Sprachen. Manchmal steht das und das. Wir haben Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Und ihr habt erst das 5. Mose. Interessant, ne? Für denen, die das nicht wüssten. Okay, der letzte Punkt wollte ich sagen, dein Gott lieben mit alles, was du hast. Okay, du tust die andere Götter weg und du liebst Gott mit alles, was du hast. Das bedeutet Verschiedenes für jeder von uns. In 5. Mose 6,5 steht, ihr sollt den Herrn, euren Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit eurer ganzen Kraft lieben. Und ich glaube, letzte Woche auf der Wiese hat Horst da auch ziemlich gut rübergebracht, dass wir müssen dann Gott dienen oder wir müssen ihm dann lieben, egal was hier auf dieser Erde wird, egal. Johannes 14,15, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Interessant. Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Ratgeber geben, der euch nie verlassen wird. Es ist der Heilige Geist, der in alle Wahrheit führt. Die Welt kann ihn nicht empfangen, denn sie sucht ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und später in euch sein wird. Nein, ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Ich werde zu euch kommen. Jesus kommt zurück in der Form des Heiligen Geistes. Hat er hier so gemeint, ungefähr. Gott kommt zu uns eigentlich. Der dritte Person der Gottheit kommt zu uns. Er lässt uns nicht alleine. Und dazu müssen wir bleiben. So, Gott will uns nicht allein lassen. Der hat das nicht vor. Er liebt uns seit immer. Und wenn du fühlst, als ob du aufgeben möchtest, gib ihm dein Leben und er füllt sich mit seinem Heiligen Geist. Mache Gott zu deinem Gott. Das ist, was wir schon gesprochen haben. Und der Heilige Geist wird in euch wohnen. Er verspricht das. Ja, das war alles, was ich sagen wollte heute. Ja, wenn man auch 5. Mose liest, kann man was rausholen. Das wollte ich damit sagen. Du kannst auch viele Sachen da sehen, was normalerweise nicht gesehen hast, wie die damals gelebt haben, wie jetzt. Aber es ist der gleiche Gott, der uns hilft in allen Lebenssituationen, wenn wir ihm von ganzem Herzen gehorchen und lieben. Okay, wir wollen heute auch den Abend zusammen mal machen. Ja, Christian, kannst du ausschalten?